Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gast ist Jürgen Bauer mit seinem neuen Buch Styx. Wir machen eine kleine Zeitreise und zwar in eine Vergangenheit, an die wir uns noch sehr gut erinnern können, die Pandemie. Ein geschlossenes Opernhaus mit neuer Intendantin, eine beurlaubte Soufflöse, ein verwilderter Garten, ein zugelaufener Hund und ein Gärtner, der plötzlich dasteht und versucht, das Leben der Heldin und das des Gartens wieder in den Griff zu bekommen. Das alles verpackt in einen kunstvoll komponierten Roman, der uns zeigt, dass Gärten und Opern viel gemeinsam haben. Ja, lieber Jürgen Bauer, wir beginnen wie immer beim Falter-Podcast mit dem Cover. Wir haben ein sehr hübsches, aber figurales Bild. Ich sehe da nicht wirklich was. Ein Berg, ein Meer. Vielleicht kannst du uns erklären, was wir auf dem Cover sehen und vor allem, wie es da drauf gekommen ist.
Ja, es ist gar nicht so leicht zu beschreiben, was auf dem Cover zu sehen ist. Eigentlich ist das ein Bild, das zeigt diese japanische Porzellanklebekunst, wo man mit Gold die Risse im Porzellan klebt und damit wieder zusammenbringt. Und das ist so eine Illustration davon. Und ich fand das eigentlich ein ganz schönes Bild, weil man damit das, was imperfekt ist und was kaputt gegangen ist und was Narben sind, eigentlich nicht kaschiert und nicht wegmacht, sondern zeigt, eigentlich noch ein bisschen hervorhebt und damit in was, was kaputt und eigentlich nicht schön ist, Schönheit zurückbringt. Und das ist es eigentlich.
Man betont die Bruchstellen.
Genau, man betont die Narben, man betont das, was auseinandergegangen ist und eigentlich nicht mehr zusammenpasst. Und das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild für das, was dann im Roman vorkommt. Aber nachdem es blau ist mit diesem Gold, kann man auch an Fluss drin sehen, man kann Wasser drin sehen, was natürlich mit Styx, dem Titel, auf den wir dann eh noch kommen, auch ganz gut zusammenspielt. Für mich hat es auch sowas von Narben, dieses Gold, das sich da auch durchzieht, aber ich wollte es bewusst offen lassen und nicht ein Cover haben, das jetzt alles schon erzählt, was vorkommt.
Ja, du hast schon angesprochen, der Titel deines Romans heißt Styx. Für alle Hörerinnen, die in der griechischen Mythologie sattelfest sind, ist das ja kein Problem, alles easy, aber vielleicht kannst du das Wort für die anderen noch erklären. Was ist Styx?
Na, es bezieht sich auf das Konzept der Unterwelt in der griechischen Mythologie und den Fluss, der quasi die Lebenden von der toten Welt trennt und spielt damit auf dieses Element von Wasser an und auf dieses Element von Trennung zwischen Lebenden und Toten und zwischen dem, was im Diesseits ist, im Jenseits. Was passiert da eigentlich? Und der Titel hat eben so ein, was Zweideutiges, das ich drin wollte, also dass man merkt, okay, alles das, was in diesem Roman erzählt wird und passiert, kann man vielleicht auch auf eine andere Art und Weise lesen und hat vielleicht noch eine zweite Ebene dazu.
Ja, ein kleiner Fluss und ein Teich spielt ja auch eine große Rolle. Der Tod spielt auch eine Rolle in deinem Buch. Reden wir mal ein bisschen über die Protagonistin. Also unsere Protagonistin hat einen Job, über den wir Laien, also ich zumindest, auch sehr wenig wissen. Aber ich finde es natürlich einen sehr interessanten Job. Sie ist Soufflöse in einem Opernhaus. Erzähl uns doch mal so zum Einstimmen ein bisschen was über diesen Job. Warum wird man Souffleur oder Souffleuse?
Warum man das wirkt, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Ich finde es aber nicht unspannend. Man sitzt in seinem Souffleurkasten und hat natürlich eine dienende Funktion dem, was auf der Bühne passiert. Also man kann sich jetzt ungefähr vorstellen, normalerweise assoziiert man mit Souffleusen, Souffleurin, jemand, der wartet, da vergisst ein Schauspieler den Text und dann sagt man den Text ein. Im Opernhaus, wo der Roman spielt, ist es ein bisschen schwieriger, weil natürlich das Orchester einfach weiterspielt. Das heißt, wenn man da irgendwie wartet, bis jemand den Text vergisst, ist man schon hinten nach und kommt nie wieder rein. Das heißt, da ist die Kunst eigentlich zu erkennen, welche von meinen Pappenheimer werden denn in absehbarer Zeit den Text vergessen und brauchen vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung, den Text vielleicht auch prophylaktisch schon mal mitsprechen, damit es gar nicht passieren kann, dass jemand den Text vergisst. Das heißt, das ist ja eigentlich ein bisschen eine Machtposition, die sie auch hat, aber eine, die im Dunkeln
aber
ist.
Aber das ist ja total spannend, weil das heißt, wenn eine große Inszenierung ist, da sind ja sehr viele Leute auf der Bühne mit sehr viel Text und dann sitzt dann eine Person in diesem Kasten und versucht sozusagen bei allen an diesem Text dran zu sein.
Genau, und spricht in manchen Vorstellungen einfach auch quasi den kompletten Text einmal mit oder zumindest die Anfänge von so Textzeilen, damit das dann was auslöst in den Köpfen und die Leute sich hoffentlich daran erinnern können. Aber wenn man jetzt weiter vorne sitzt oder mal in einer Loge sitzt im Opernhaus, man kennt ja viele Aufführungen, wo man sich denkt, die Souffleuse oder das Souffleur soll sich mitverbeugen, weil das eigentlich Mitprotagonisten sind. Es muss ja nicht so weit gehen wie bei René Polisch, der gerade verstorben ist, wo die Souffleuse mit auf der Bühne steht. Aber ohne die oder den wäre es schwierig.
Da würde ich gerne mal Mäuschen sein, in so einem Souffleurkasten sitzen. Das fände ich total spannend. Ja, deine Heldin im Buch ist zunächst einmal keine wirkliche Heldin. Sie ist so ein bisschen eine Anti-Heldin. Sie ist geschüttelt vom Leben. Sie zweifelt an der Sinnhaftigkeit ihres Lebens, auch ihres Jobs. Sie ist irgendwie total ziellos. Was hat sie denn so werden lassen? Was ist passiert?
Ja, das weiß man am Anfang gar nicht so genau. Sie sitzt in diesem Souffleurkasten und sagt einer Sängerin in der Aufführung den Satz nicht ein und lässt die halt hängen. Und man weiß nicht so ganz genau, warum oder weshalb das natürlich ist.
Man hat das Gefühl, das macht ihr Spaß.
Ja, macht ihr, glaube ich, auch Spaß. Ja. Das sagt sie auch ziemlich eindeutig. Also sie hatte eine Flasche Wein mit, die von ihrem Ehemann noch überliefert ist und die trinkt sie dann da irgendwie relativ schonungslos und brutal in ihrem Souffleurkasten, während sie darauf wartet, dass die da weiter den Text nicht weiß um. Aber je länger das dauert, man kriegt natürlich mit, dieses Opernhaus ist geschlossen, also wir befinden uns in der Corona-Zeit, ohne dass jetzt ein Corona-Roman wäre, aber das Opernhaus ist geschlossen, die Vorstellungen finden irgendwie für die virtuelle Welt statt, man weiß da nicht wirklich, was passiert. Es gibt eine neue Intendanz im Opernhaus, sie weiß nicht, wie es mit ihr weitergeht, ihr Mann, der Regisseur an dem Opernhaus war, ist verstorben. Auch da weiß sie nicht wirklich, wie sie ohne dem weitermacht. Das heißt, ganz, ganz viele Dinge, die für sie bisher sehr klar waren und sehr deutlich waren, was in ihrem Leben richtig und falsch ist und welchen Weg ihr Leben geht, sind nicht mehr da. Mhm. Und das zieht ihr so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg.
Also bevor wir über die lebenden Personen im Buch reden, lass uns mal ein bisschen über den Mann reden, weil den lernen wir ja quasi nie kennen. Der ist ja auch am Anfang des Buches bereits tot.
Ja. Also kein Spoiler an der Stelle.
Er ist ein bekannter Opernregisseur gewesen. Er war ein sehr lauter, ein raumgreifender Künstler. Ich habe ihn mir beim Lesen immer so ein bisschen als diesen testosterongesteuerten, mächtig aufbrausenden MeToo-Typen ein bisschen vorgestellt. Ohne dass ich genau weiß, woher dieses Bild herkommt. Also das finde ich immer so spannend, wenn man in Büchern Bilder hat, die definitiv nicht drinstehen. Also ich habe das dann noch einmal kontrolliert. Du hast den eigentlich nie so beschrieben. Woher glaubst du, kommt meine Vorstellung von diesem Typen? Hast du ihn auch so gesehen?
Weil es von denen halt so wahnsinnig viele gab und gibt wahrscheinlich. Also man assoziiert das wahrscheinlich automatisch mit. Man kann ja gar nicht anders. Es gibt ja gerade so viele Fälle über den Kulturbereich und diese toxischen Männer, die glauben, sie sind immer noch die großen Macker im Kulturbereich. Wahrscheinlich assoziiert man die automatisch mit. Aber das Spannende ist, ich habe gerade so ein bisschen, als du es erzählt hast, habe ich mir gedacht, habe ich das bewusst gemacht oder nicht? Weil eigentlich erzählt die Souffleuse ja eine ganz andere Geschichte am Beginn.
Genau.
Also ihr ist es sehr wichtig zu sagen, das war eigentlich ein Guter, der hat versucht, die alle einzubeziehen, sehr partnerschaftlich zu arbeiten, jede Meinung hat was gezählt auf der Probe. Am Anfang entwirft sie ja fast so ein Bild, dass man sich denkt, muss offensichtlich da in den 50er, 60er, 70er Jahren, wo er gearbeitet hat, auch Gute gegeben haben, die irgendwie nicht so waren, wie du es jetzt beschrieben hast. Und je länger das dauert, desto mehr kommt man drauf, ein bisschen Verklärung ihrerseits spielt da halt auch mit. Also vielleicht ist es dann auch, hast du quasi das Ende dann schon vorab assoziiert, als du über den Charakter gelesen hast.
Ja, ich habe ihn von Anfang an eigentlich irgendwie so gesehen und habe mir das von ihr nicht wegnehmen lassen sozusagen. Es war sehr lustig, ja. Ja, er ist tot, er war sehr schwer krank. Ich glaube, er war nicht wahnsinnig lang krank, aber er war schwer krank und ist verstorben. Und sie, also die Soufflöse, hat ihn bis zum Schluss gepflegt. Und jetzt ist da dieses Loch in ihrem Leben. Sie hat ihren Job mehr oder weniger verloren oder sie ist jetzt mal auf Pausentaste gedrückt sozusagen. Und sie geht auch nicht mehr in ihre Wohnung. Das ist jetzt ganz wichtig fürs Buch, denn die beiden hatten so ein gemeinsames Landrefugium. Warum zieht sie sich da zurück und was bedeutet dieser Ort für sie?
Ja, sie will nicht mehr in dieser Stadt sein. Dieses Opernhaus, ihre Wohnung liegt ja gegenüber dem Opernhaus, ist zu nah an dem, was quasi ihr berufliches Leben war. Und sie geht dann auf dieses Grundstück, das der Mann angelegt hat. Und da ist eigentlich schon ganz wichtig, dass es natürlich ihr Grundstück war. Also sie sagt auch, das hat ihr gehört, das hat ihrer Mutter gehört. Also dieses Geld von ihrer Mutter hat sich quasi dieses Grundstück gekauft. Aber sie hat nie was damit gemacht. Also das ist brachgelegen. Und dann hat der Mann dieses Grundstück genommen und daraus so einen fast Paradiesgarten gebaut. Das heißt, das ist eigentlich auch schon was einmal ihres war und ihr gehört hat, aber wo sich die Geschichte von ihrem Mann drüber gelegt hat. Und sie haben das gemeinsam bewohnt, aber gepflegt hat es eigentlich nur er. Und jetzt sind wir im Winter und sie weiß nicht wirklich, was im Frühjahr passieren wird, wenn da das Leben zurückkommt und dieser Garten zu wachsen und zu gedeihen anfängt und hat ein bisschen Panik davor, wenn dieses Leben da wieder zurückkommt und sprießt.
Sie kann ja deswegen auch dahin, weil sie, wie wir haben schon gesagt, eine kleine Auszeit hat, also nicht nur, weil sie diesen Lapsus im Souffleurkasten gemacht hat, sondern auch, weil eben die Pandemie ist. Also ich weiß ja nicht, wie lange du an diesem Roman geschrieben hast. Es ist auf jeden Fall postpandemisch passiert, nehme ich an. Du hast doch gesagt, es ist definitiv kein Corona-Roman, das ist es auch nicht. Aber war es dir wichtig, dass du das mal in einen Roman über Kunst und Kultur reinbringst? Also diese ganzen Lockdowns, die da waren, dass du die Stimmung einfängst, weil ich glaube, ich habe bis jetzt nichts drüber gelesen. Oder ist das einfach so passiert, weil dich das geprägt hat?
Ich wollte das gar nicht. Also okay. Ich habe mir geschworen, ich schreibe, also ich bin sicher keiner von denen, die jetzt noch einen Corona-Roman schreiben oder Corona vorkommen lassen. Es kann keiner mehr lesen, man will es ja nicht lesen. In dem Fall, da muss ich fast einen Schritt zurückgehen, weil wir haben es eh vorher schon gesagt, Tod ist ein großes Thema in einem Roman und Tod spielt auf ganz, ganz vielen Ebenen eigentlich die Hauptrolle in dem Roman, also der persönliche Tod, tatsächlich ihr Mann, der gestorben ist, dann die Natur, die da im Winter wie tot da niederliegt und dann vielleicht im Frühjahr wiederkommt und dann war quasi der dritte Schritt zu sagen, okay, diese Kultur liegt halt auch tot da nieder und die Frage ist, kommt da wieder was? Das heißt, der ganze Roman spielt ja schon mit dieser Gegenüberstellung von Tod und Lebendigsein und dieser Wiederauferstehung von etwas, kommt da was zurück? Also kommt die Natur zurück, kommt die Kultur zurück und dann war es einfach zu naheliegend, das nicht zu verwenden, da wo die Kultur halt einfach, wo gar nichts war und wo nicht stattfinden konnte. Und diese Frage, die wir uns damals alle gestellt haben, wird das wieder, wie
da
kommt das wieder?
Da gibt es einen sehr schönen Satz in deinem Buch, du hast das schon angesprochen, über die reden wir dann, die neue Intendantin, die quasi parallel zu Beginn der Pandemie die Intendanz übernommen hat. Und sie spricht über die Stimmung im Opernhaus wie über einen Patienten, von dem man nicht weiß, ob er nach der Krankheit die Augen wieder öffnen wird. War das so ein bisschen die Angst damals der Kulturschaffenden, dass das nachher
total
nie wieder so wird?
Also ich arbeite ja in der Volksoper, also ich arbeite im Opernhaus, das heißt, ich kenne das aus nahester Anschauung. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten diese eigenartige Situation, das war am Tag, an dem der erste Lockdown verkündet wurde, hatten wir am Vormittag noch Vorstellung, wir hatten eine Schulvorstellung und haben während der Schulvorstellung erfahren, dass da jetzt wohl der Lockdown bevorsteht. Und unser damaliger Direktor ist dann auf die Bühne getreten am Ende und hat gesagt, also es sind jetzt die Letzten in Wien, die noch eine Theateraufführung, eine Opernaufführung sehen können, weil am Abend die ist schon abgesagt. Und klar, wir sind dann alle irgendwie nach Hause gefahren. Man wusste jetzt nicht, was da passiert. Und in vielen anderen Bereichen ist natürlich Homeoffice und man konnte dann viel verlegen, aber im Kulturbereich und vor allem im Theaterbereich gibt es da halt nicht viel. Also diese Streaming-Angebote, klar, hat dann stattgefunden, aber ist nicht dasselbe. Und ich kann mich noch erinnern, das war ja dann irgendwann im Sommer, durften dann wieder Aufführungen stattfinden. Und die erste Aufführung, die ich gesehen habe, war dann ein Stück von der Antiriste Kersmarker bei den Festwochen, wo sie, glaube ich, zu Bach getanzt hat. Und
ich
saß
ich
damals
gesehen,
in der Halle E und ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil das so ab Minute 1, weil das mich dann doch gepackt hat, dass es jetzt wieder zurück ist und ich nicht gedacht hätte, die paar Monate, die sie eben weg waren, wie ihn das doch dann verändert hat.
Ja, die Intendantin, das ist natürlich eine spannende Figur, weil die hat, sie ist eben neu an der Oper, das heißt, sie muss sich auch beweisen, sie muss sich neu erfinden und sie muss natürlich auch die Oper neu erfinden, weil die Oper hat zu.
Genau.
Und es kann ja auch sein, dass Oper, ist ja was total Antiquiertes eigentlich, die Frage, wer braucht Oper denn im 21. Jahrhundert überhaupt noch, dass Oper sowas wie ein Jahr schließen überhaupt nicht überlebt und dass dann alle sagen, naja, sie ist uns eh nicht abgegangen, Oper braucht keine Sau.
Genau,
ja, so.
Ja, die Angst hatten, glaube ich, viele.
Und das ist quasi die große Angst der Intendantin und auch ihre Aufgabe, warum nimmt sie sich unsere gescheiterte Soufflöse als Sparing-Partnerin eigentlich? Also die nehmen Kontakt miteinander auf, die Intendantin nimmt Kontakt zu ihr auf, obwohl sie beurlaubt ist. Was haben die zwei Frauen für Interaktion miteinander?
Na, zuerst holen sie sich mal zu sich ins Büro, um zu sagen, also gestern Abend, ihr Job ist eigentlich, diesen Text zu haben und den haben sie nicht. Warum? Und über dieses erste Gespräch, wo die Soufflöse glaubt, na gut, es läuft jetzt darauf hinaus, dass sie halt gar keinen Job mehr hat und die sie rausschmeißt, nähern sich die an. Und ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass die natürlich auch an einer Stelle ist, die Intendantin an einer Stelle ist, wo sie versucht, wie du schon gesagt hast, jetzt da was wieder ins Leben zu bringen und diese Oper zu leiten. Und eigentlich kommt sie daher wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen Vorstellungen, mit tollen Ideen. Und dann plumpst das halt in so ein schwarzes Loch, weil nichts stattfinden kann. Die sitzt allein in ihrem Opernhaus. Also es kommt auf sie, geht dann über die Gänge und da ist ja niemand und nichts tut sich. In einer Stadt, in der sie nicht wirklich zu Hause ist, wo sie kein Netz hat. Und dann sitzt da diese andere Frau ihr gegenüber.
Die auch kein Netz
hat. Die auch kein Netz hat. Und ich glaube, sie erkennen sich so ein bisschen ineinander, obwohl die sehr unterschiedlich sind. Und die Intendantin ja wirklich verzweifelt versucht, so eine harte Schale und so ein zynisches, sehr fast abweisendes Äußeres zu haben, aber sie erkennen sich irgendwie aneinander und nähern sich darüber an.
Mhm. Lass uns nochmal über die Heldin reden. Sie ist ja namenlos, wie alle in deinem Buch. Sie hat allerdings wenigstens einen Spitznamen. Sie heißt Madame Partitur. Alle anderen in deinem Buch haben keine Namen. Die Intendantin, der Gärtner, der Regisseur, außer der Hund. Der Hund hat sogar einen, über den Hund müssen wir noch reden.
Ja.
Der Hund hat sogar einen Vor- und einen Nachnamen. Mhm. Warum haben diese Menschen alle keinen Namen?
Also es ist eine sehr tiefgreifende und eine sehr banale Erklärung. Ich hasse es, Figuren Namen zu geben. Finde es immer wahnsinnig schwierig. Und in dem Fall, also ich habe bei fast allen Romanen die Texte irgendwie geschrieben, ohne dass die Figuren Namen hatten. Die hießen dann X und Y und so. Ich habe da quasi so Platzhalter gehabt. Und irgendwann, als ich die Texte dann selber gelesen habe, habe ich mir gedacht, na gut, wie könnte denn jemand heißen, der jetzt diese Rolle hat, die er in meinem Roman hat? Und bei dem Roman war es aber tatsächlich so, dass ich mir dachte, es geht ja, mir ging es jetzt gar nicht so nur ums Individuelle, das, was die erleben, sondern wirklich auch darum,
es geht
wie
um die
gehen
Rollen
so Funktionen
auch
damit und ja, diese Rollen. Also diese Intendantin steht ja natürlich auch für was und auch dieser Gärtner ist ja was ganz Eigenartiges oder hat so eine eigenartige Funktion innerhalb dieses Romans. Und das wollte ich dann nicht fast banalisieren, indem die Namen haben.
Naja, wie wir wissen, kann man mit Mini und Miki den Preis der Leipziger Buchmesse gewinnen. Also.
Das war.
Ja, also ich fand es dann total interessant. Ich habe es auch gern gelesen, auch ohne Namen. Namen machen natürlich was mit Figuren. In dem Augenblick, wo der Regisseur Richard heißt oder die Intendantin Barbara, habe ich ein anderes Bild natürlich.
Außerdem fangen die Leute dann vielleicht an, nach welche Barbara könnten das jetzt sein und wer ist denn das jetzt?
Das stimmt.
Und beim Gärtner kommt tatsächlich noch dazu, vielleicht reden wir über das eh noch, man weiß ja dessen Geschichte nicht wirklich. Man weiß nicht, wo kommt der her, wer ist der eigentlich? Und indem der keinen Namen hat, macht man dieses Ungreifbare von der Figur natürlich auch nochmal fest.
Ja, also den Gärtner, den bringen wir mal jetzt schnell ins Spiel. Da müssen wir natürlich auch noch über den Hund reden. Das ist mir besonders wichtig, aber der Gärtner ist natürlich auch wichtig. Sie steht in diesem Garten, in diesem Haus. Dieses Haus ist sehr geprägt von ihrem Mann. Es gibt auch noch eine unfassbare Schallplattensammlung, die auch natürlich seine war, seine Modelle, die er gebaut hat und so weiter. Und dann dieser Garten. Und jeder, der irgendwie einen Garten hat oder mit Garten zu tun hat, weiß, dass so ein Garten natürlich was Tolles ist, aber auch ein unglaublicher Fluch.
Ja, das kenne ich auch gut.
Was könnte denn, vor was hat sie denn da so Angst? Man kann einen Garten doch einfach wachsen lassen, oder?
Naja, sie hat das Gefühl, ihr Mann hat da was geschaffen und das ist eben nicht die wild wuchernde Natur, sondern der hat irgendwas geschaffen, was in seinem Kopf war und was er dann, also beim Roman würde man sagen, zu Papier gebracht. Ich weiß nicht, was jetzt beim Garten der passende
In die Erde gebracht,
ja wahrscheinlich, oder in die Natur gebracht. Also der hat da was gestaltet und einerseits hängt sie ja noch an diesem Mann und versucht, dieses Erbe irgendwie zu bewahren und dieses Andenken zu bewahren, dass das Einzige, was ihr geblieben ist, ist diese naturgewordene Erinnerung an diesen Mann. Und gleichzeitig weiß sie, Gottes Willen, wenn er jetzt anfängt, alles zu sprießen im Frühjahr, dem wäre ich nicht her, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll, das ist mir zu viel. Und dann gibt es diesen Satz, den sie sagt, dass sie merkt, dass es auch sowas wie zu viel an Leben geben kann. Mhm. Und ich glaube, das kennt man, wenn man gärtnert, genau. Dass irgendwann einmal alles überhand nimmt. Ich sage nur
Fliederbusch in unserem Garten.
Ja, genau, das kenne ich auch. Weil es gibt immer diesen Moment, finde ich, wo es kippt. Also ich bin ja auch in einem Garten tätig und kümmere mich um den. Und es gibt immer so die Wochen, wo man sich denkt, oh Gott, hoffentlich kommt da irgendwas wieder. Schon alles aus, es war total tot. Und zwei Wochen später denkt man sich, es könnte wieder ein bisschen weniger kommen. So. Genau. Und vor der, da steht sie auch.
Ja, und eines Tages steht, wie aus dem Nichts, steigt ein Gärtner aus dem Lieferwagen, schlägt sein Zelt im Garten auf und beginnt sich um diesen Garten zu kümmern.
Na, der Gärtner kommt aus dem Teich.
Er kommt aus dem Teich, er ist sogar nackt, mehr oder weniger.
Genau, also er steigt quasi aus diesem Schwimmteich, den der Mann da angelegt hat, und ist plötzlich da. Und sie sagt, was machen Sie da? Was soll das? Und er sagt, ich wurde geschickt, um Ihnen zu helfen. Und sie sagt, ich habe mit der Intendantin drüber geredet, die wird wohl diesen Gärtner geschickt haben, um diesem Garten Herr zu werden.
Das spoilerst du jetzt bitte aber nicht.
Natürlich nicht. Es ist ganz schwierig, drüber zu reden, weil ich versucht habe, also es gibt ja in dem Roman ganz viele Erzählebenen und so ein bisschen lose Enden, um Dinge, die so ein bisschen in der Schwebe bleiben, und darüber zu sprechen ist gar nicht so einfach, merke ich jetzt, wo ich es tue.
Ja.
Na, auf jeden Fall kommt dann dieser Gärtner, und sie ist natürlich am Anfang ein bisschen skeptisch, soll ich den da jetzt bei mir aufs Grundstück lassen, aber irgendwas fasziniert sie an dem, man wird sich finanziell einig und dann lässt sie ihn halt mal tun und werken. Zumindest mal für eine gewisse Zeit.
Der Garten hat natürlich in deinem Buch auch eine ganz wichtige Symbolik. Das Symbol der Vergänglichkeit, aber auch das Üppige, das Uferlose und das, was man zähmen muss. Es gibt auch immer wieder Verbindungen in deinem Buch zwischen Garten und Oper.
Mhm.
Was ist da für dich die Verbindung? Oder was ist für deine, also die Soufflöse, Madame Pompadour sagen. Ja.
Du glaubst nicht, wie oft wir im Lektorat Madame Pompadour noch ausbessern mussten.
Also Madame Partitur hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Garten, aber irgendwie auch inzwischen ein ambivalentes Verhältnis zur Oper.
Mhm. Naja, es kommt dieser Satz irgendwann einmal vor, Gärtner ist die Anti-Oper. Also der Mann, der versucht hat, der Kultur Form zu geben und inszenieren ist ja natürlich, man nimmt eine menschliche Geschichte, die auf der Bühne erzählt wird, und man gibt allem eine Form. Also es gibt Noten dazu, es gibt eine Dramaturgie, es gibt einen ersten, zweiten, dritten Akt. Also man versucht dafür eine Form zu finden, in der man dieses Leben fassen kann, und dann gestaltet man es. Und idealerweise findet das dann jeden Abend statt. Es gibt zwar kleine Variationen und jeder macht es ein bisschen anders, aber eigentlich läuft es ab, so wie man es sich gedacht hat. Und der Garten ist natürlich das genaue Gegenteil. Also er versucht ja auch, dieser Natur irgendwie eine Form zu geben, aber das scheitert natürlich andauernd, weil es wuchert was, irgendwas stirbt ab, irgendwas wird nicht so, wie man es will. Und das lehrt ihn natürlich ein bisschen was über, man kann das Leben zwar versuchen, in Bahnen zu lenken, aber eigentlich so ganz schafft man das nie.
Mhm.
Und für die Soufflöse ist es dann vielleicht ein ähnlicher Weg, den sie geht.
Die Intendantin ist ja eine sehr bestimmende, sehr selbstbewusste Frau. Sie ist aber auch irgendwie rührend mit unserer Heldin verbunden. Also sie kümmert sich irgendwie zwar sehr tough manchmal, also dass man sich denkt, okay, ist jetzt nicht besonders mit dem Samthandschuh, aber es ist ihr wichtig. Also sie telefonieren regelmäßig, sie besucht sie, sie versucht ihr zu helfen. Sie gibt ihr so Ratschläge wie zum Beispiel, das habe ich mir rausgeschrieben, das fand ich total spannend, reden Sie nicht so viel über Ihre Trauer, das geht den Leuten auf die Nerven. Oder auch, die Toten lassen sich ohnehin viel leichter lieben als die Lebenden. Also sie hat auch ein seltsames Verhältnis zum Tod oder, zum Mitgefühl.
Naja, man kennt das ja oft. Manchmal sind ja die Menschen im Leben die auf den ersten Blick so ein bisschen rau rüberkommen und so ein bisschen eckig und kantig, und wo man jetzt nicht, die jetzt nicht die sind, die man sofort in den Arm nehmen will, auf die, die sich sehr kümmern, die eigentlich, wenn wir mal hinter so eine Fassade geschaut haben, die sind, auf die man sich eher verlassen kann und die dann vielleicht länger bleiben in einem Leben, als die, die jetzt auf den ersten Blick so wahnsinnig nett und freundlich und liebevoll sind. Da müsste man ja immer ein bisschen, finde ich, einen Schritt zurücknehmen und sich denken, was stimmt da eigentlich nicht mit den Leuten?
Okay.
Zumindest ist das so ein bisschen meine Erfahrung. Und das ist bei der Intendantin halt auch so. Die hat natürlich, glaube ich, auch als wahrscheinlich in den Jahren ihre Berufslaufbahn als Frau in einem doch noch immer männergeprägten Umfeld, als Intendantin an diesem Haus in einer Stadt, wo sie noch nie war, glaube ich, sich so ein bisschen eine harte Schale zurechtgelegt und versucht da eben sich nichts reinreden zu lassen und sich jetzt nicht über den Tisch ziehen zu lassen, und hat deswegen auch so ein bisschen eine Härte, die sie natürlich auch sich selber gegenüber hat, aber gleichzeitig eben, wie wir vorher gesagt haben, erkennt die in dieser Madame Partitur ein bisschen was sie dann hervorlockt aus der Deckung.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Was ich auch ganz interessant finde, du lässt in deinem Buch sehr großen Raum für Interpretationen. Zum Beispiel haben die Figuren eben, wie gesagt, keine Namen. Du beschreibst sie auch körperlich nicht. Also es gibt keinen Hinweis, blond, braun, schwarz, kurze Haare, lange Haare, auch kein Alter. Jeder kann sich so ein bisschen vorstellen, wie er oder sie die Figur haben will. Das finde ich total spannend. Also für mich war die Madame Pompidou. Ich kann das
Pompidou
nicht.
Ist aber Pompidou. Auch schon Madame Pampelmuse.
Ich stelle mir, ich glaube, es gibt bei ihr gibt's einen kleinen Hinweis, aber nur über die Bahn gespielt, dass sie irgendwie zwischen 50 und 60 ist, die Madame Pompidou. Den Gärtner stelle ich mir natürlich wahnsinnig jung und wahnsinnig, wahnsinnig attraktiv.
Das sagt es mehr über dich als über den Roman.
Genau, das wollte ich gerade, du beschreibst es überhaupt nicht so, aber genauso wie ich mir den alten Regisseur als grausigen Testosterontypen vorstelle, stelle ich mir den Gärtner als jung, muskulös und schön vor.
Na, die Muskeln kommen schon vor, was aber auch beschrieben ist, dass er wahnsinnig viele Narben hat am Körper. Also so ein bisschen was Frankensteins Monstermäßig. Das ist ja das erste Mal, wo sie ihn sieht, auch angetan, wie du es jetzt beschrieben hast, also der junge, muskulöse Gärtner. Aber gleichzeitig, irgendwas stimmt mit diesem Körper nicht. Also der hat überall verstreut Narben und er sagt zwar, na gut, das kommt jetzt von den Rosenbüschen, aber ich meine, sie hat zwar keine Ahnung von Gärtnern, aber so viel weiß sie dann doch, dass diese Narben jetzt vielleicht nicht von den Rosenbüschen sind. Also da wird so ein bisschen was beschrieben. Aber das ist das, was ich gemeint habe, auch mit den Namen. Ich finde das immer ein bisschen fad, wenn ich mir dann über Seiten vorlesen muss selber, wie Leute ausschauen oder wie sie sind. Außer, das ist ein historischer Roman oder erzählt irgendwie da was sehr Genaues, dann finde ich das hochspannend. Aber in dem Fall dachte ich, ist es spannend, über so indirekte Dinge zu erzählen. Also eben wie diese Soufflöse, der Mann hat in den 70er, 80er Jahren irgendwie seine Hochzeit gehabt und dort die Erfolge gehabt. Das heißt, da kann man natürlich so ein bisschen schließen,
wie alt
sie doch so ungefähr ist. Bei der Intendantin wiederum weiß man, na gut, die ist jetzt neu in dieser Intendantenstelle, kommt dort als junge Regisseurin rein und übernimmt das. Das heißt, die wird jetzt wohl keine 60 sein. Also so habe ich versucht, eben wie du gesagt hast, über die Bande ein bisschen Hinweise darauf zu geben, wer die sind und was die so sind, ohne es jetzt filmisch festzulegen.
Wir müssen noch über den Hund reden. Ich habe es versprochen. Ich habe den Hund vergessen. Also eines Tages steht ein Hund im Garten dieser Frau. Sie ist Hunden gegenüber jetzt nicht wirklich abgeneigt, aber auch kein großer Hundefan.
Genau, sie sagt, ihr Mann hat, dem haben die Hunde vertraut und der wusste, wie man den umgeht. Sie mag die Hunde auch irgendwie.
Aber sie hat keine Ahnung davon.
Genau.
Genau so. Sie lässt diesen Hund dann trotzdem irgendwann in ihr Leben, zwar relativ schnell. Es ist, glaube ich, ein großer Hund, also jetzt nicht so ein Fifi-laufende Handtasche klein, sondern ein richtiger Hund.
Ja, und ja, eigentlich einer, der ein bisschen eigenartig ist.
Sehr eigenartig.
Er führt sie ja sofort zum aufgebuddelten Grab vom alten Hund. Also der Mann hatte früher einen, der ist auf diesem Grundstück begraben und der fängt dort an, das auszubuddeln. Ist auch sonst so ein bisschen strubbelig und grauslich. Aber sie macht dann Fotos von ihm und sagt, ich hänge dich an jede Straßenlaterne, die man irgendwie finden kann und sage, Hund zugelaufen, damit ich dich möglichst bald wieder loskriege. Aber irgendwann einmal gibt sie ihm dann Futter und irgendwann spricht sie dann mit ihm und dann sagt sie, naja, also sobald man anfängt, mit Tieren zu sprechen, das war's. Also jetzt haben wir wohl unsere Beziehung hat hiermit begonnen.
Und was bedeutet der Hund für Sie?
Der Hund, naja, es gibt ja ganz viele Vorbilder für so Hunde in der Literatur. Für sie ist es natürlich ein Begleiter, der da in dieser Einsamkeit ihr zuläuft und dem sich kümmern kann. Sie scheint ja schon eine Beziehung auch zu Tieren zu haben. Sie kümmert sich ja auch um eine Ziege, die ja vorkommt. Also so ein bisschen es scheinen ja die Tiere ja schon näher zu sein als die Menschen. Und es fängt über dieses anfängliche Begleitersein von dem Hund an. Und dann kriegt er auch ein bisschen ein eigenartiges Eigenleben. Also auch wie der auf den Gärtner reagiert, wie er auf sie reagiert. Also man weiß auch nicht so ganz genau, was hat es jetzt mit diesem Hund auf sich. Und der hat, für mich war er immer so ein bisschen eine Mischung aus so einem Comic-Hund, so einem Begleiterhund, der sehr treu an der Seite ist. Aber irgendwas hat er schon auch ein bisschen aus einem Horrorfilm. Also auch schon, wie er auftaucht, so ein bisschen zerstreut, zerkratzt und sie nimmt ihn auf. Ganz vertrauen kann man dem auch nicht.
Nein, man kann Hunden nie ganz vertrauen.
Stimmt. Genauso wie Menschen. Insofern kannst du dem Roman ja auch nicht vertrauen.
Katzen auch nicht. Das Buch ist ja nicht wahnsinnig dick. Man könnte so richtig viel drüber reden. Also wenn man jetzt drüber redet, dann glauben die Hörerinnen wahrscheinlich, wir haben einen 500-Seiten-Roman vor uns. Das Buch ist eigentlich sehr schmal. Trotzdem ist so viel reingepackt. Und jetzt, nachdem wir drüber geredet haben, bin ich eigentlich gar nicht sicher, gibt es den Hund wirklich? Gibt es den Gärtner wirklich? Ist das alles nur, das frage ich dich jetzt nicht, weil das sollst du natürlich nicht aufklären. Es gibt am Schluss nochmal so ein großes Finale, wo die Intendantin mit Madame Partitur nach Aix-en-Provence reist, wo bei einem großen Festival die letzte Oper ihres verstorbenen Mannes inszeniert werden soll. Und hier ist dann nicht nur auf der Bühne großes Theater, sondern auch im Hotelzimmer, am Strand, im Ort. Wie viel dürfen wir über diese Szene verraten? Weil das ist natürlich eine Schlüsselszene in diesem Buch. Kann man überhaupt drüber reden? Oder du kannst natürlich auch sagen,
ich probiere es jetzt einfach, du schneidest dann alles raus, was zu viel verrät. diese Ebenen fangen an, sich so ein bisschen miteinander zu vermischen. Also die Erinnerung an den Mann, der verstorben ist. Gärtner, der jetzt in ihrem Leben ist, die Reise, die sie jetzt macht, die Wiederaufnahme von der Inszenierung ihres Mannes von damals, das ist ja auch so ein eigenartiger Vorgang, den man eben im Theater und in der Oper kennt, Sachen, die vor 30, 40 Jahren inszeniert worden sind, jetzt plötzlich zurückkommen und dann soll man sich im Heute dazu verhalten und dann kommt das alles in so einem Strudel zusammen, sie kann das eigentlich nicht mehr wirklich unterscheiden. Es gibt dann eine Szene, wo wirklich auch die Zeit eben so ein bisschen ineinander fließen und man nicht weiß, wo ist man jetzt eigentlich, ist man im Damals oder im Heute. Und so geht es ja auch. Aber ich glaube, was man verraten kann, ist, dass nach diesem Strudel, der dann ist, es gibt eine Lösung und eine Auflösung. Also für diese Hauptfiguren wird so ein bisschen ein Weg vorgezeichnet, den es gehen könnte. Aber das war es eigentlich, glaube ich, schon, was man dazu sagen kann.
Ich glaube, mehr darf man nicht sagen.
Das glaube ich auch.
Also wie gesagt, es ist ein sehr geheimnisvolles Buch, ein Buch, das sehr viel Interpretationen der Lesenden zulässt. Für Opernliebhaber sowieso ein Muss, würde ich sagen. Aber auch vielleicht für jene, die anhand dieses Buches diese Welt ein bisschen entdecken wollen. Letzte Frage, hast du schon mal dran gedacht, eine Playlist für das Buch auf deine Homepage zu stellen oder in das Buch hinten reinzudrücken, weil das hätte ich mir manchmal gewünscht.
Stimmt, ja. Ich habe schon drüber nachgedacht. Es kommt ja sehr, sehr viel Oper vor. Es kommt ein bisschen David Bowie vor. Es kommen so ein paar andere Sachen, die auch noch vorkommen. Ich habe aber erstaunlich wenig gehört, während ich es geschrieben habe. Also das habe ich versucht, so ein bisschen außen vor. Ich habe es auch tatsächlich aus der Erinnerung geholt. Und ganz, es werden auch Inszenierungen beschrieben, Musik beschrieben. Und da habe ich tatsächlich, wenn man immer diese ein bisschen fade Frage kriegt, ist das denn alles autobiografisch so? Das
kennt man ja. Habe ich nicht gefragt.
Genau, aber über diese Musik und die Erinnerungen, da habe ich dann alles das, was ich irgendwie liebe und was mir wichtig ist, über die letzten 20 Jahre in der Musik- und Theaterszene habe ich dann irgendwie reinfließen lassen. Das hat dann Spaß gemacht.
Ja, mach doch mal eine Playlist auf der Homepage.
Stimmt.
Ja, fände ich cool.
Na schau, dann habe ich doch jetzt schon eine Arbeitsaufgabe mit nach Hause genommen.
Damit entlasse ich dich jetzt, hast du genug zu tun. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr, freut mich sehr.
Bevor uns Jürgen Bauer ein kurzes Stück aus seinem neuen Roman Styx vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
Hallo, mein Name ist Barbara Totz. Ich schreibe beim Falter über Politik, Medien und Gesellschaft. Und das Buch, von dem ich erzähle, ist von der deutschen Autorin Sheila Bayat, erschienen bei Hanse und heißt »Söhne großziehen als Feministin«. Das Buch behandelt ein Thema, das ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann. Die deutsche Autorin Sheila Bayat, Mutter zweier Söhne im Alter von 10 und 8 Jahren, hat ein Buch mit dem Titel »Söhne großziehen als Feministin« geschrieben. Ich habe ja selber zwei Söhne, sie sind ein wenig älter, 15 und 12. Und so wie Bayat habe ich mich in den letzten Jahren immer wieder gefragt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Wieso rangeln meine Söhne? Wieso raufen sie miteinander? Wieso sind sie dauernd laut? Wieso erfüllen sie eigentlich alle Rollenklischees der toxischen Männlichkeit, inklusive Interessen für Krieg, Waffen und Gewalt? Wieso färben meine emanzipatorischen Lebensprinzipien so wenig auf sie ab? Habe ich als feministische Mama versagt? Bayat, Jahrgang 1982, schreibt aus einer besonderen Perspektive. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Perser, zudem Angehöriger einer religiösen Minderheit im Iran. Sie fühlte sich also immer doppelt und sogar dreifach zurückgesetzt. Als Frau, als Migrantin und als Angehöriger einer religiösen Minderheit. So wie viele Kinder der zweiten Generation, also Kinder von Menschen, die geflüchtet sind, wurde sie zur Leistung erzogen, zum Funktionieren, zum Reüssieren. So wie man Mädchen heute eben erzieht. Ihr seid stark, ihr könnt alles werden, setzt eurem Leben ja keine Grenzen. Das ist die Errungenschaft des Kampfes um Gleichberechtigung. Aber was macht das mit den jungen Burschen, konkret mit ihren Söhnen, fragt sich Bayard. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage. In einem Interview mit dem Schweizer Tagesanzeiger sagt die Autorin Folgendes als Antwort. Als Feministin beobachte ich mit Begeisterung, wie sich die Welt für Mädchen, zumindest in der westlichen Hemisphäre, immer mehr zum Besseren ändert. Als Mutter zweier Söhne jedoch frage ich mich, wo die Jungen darin bleiben. Keine Mutter sagt doch zu ihren Kindern ständig, stellt euch hinten an. Als Feministin erwarte ich das aber eigentlich von Männern, also auch von meinen Söhnen. Das empfinde ich als großen Widerspruch. Ja, und diesen Widerspruch beschreibt Bayard in ihrem Buch immer wieder. Als Mutter will man seine Kinder natürlich beschützen und ihnen alles ermöglichen. Als Feministin mit Söhnen denkt man schnell, erziehe ich damit den Macho von morgen, den kleinen Narzissten, den Mansplainer, den, der glaubt, alles dreht sich um ihn und er weiß es immer besser? Aber Bayard hat keinen Erziehungsratgeber geschrieben, sondern ein Streitgespräch mit mir selbst, wie es im Untertitel heißt. Aber eine, wie ich finde, wichtige Beobachtung gibt sie einen dann doch mit. Dass Jungen weniger Zärtlichkeiten erhalten und diese untereinander auch weniger leben dürfen als Mädchen. Auch erwachsene Männer berühren sich kaum und haben wenig Worte für ihre Befindlichkeiten. Junge hören ab einem gewissen Alter auf, sich zu umarmen, weil es gesellschaftlich nicht akzeptiert ist. Auch Zärtlichkeiten zwischen Müttern und Söhnen werden ab einem gewissen Alter als unpassend empfunden. Und das sei schade, das dränge Männer geradezu in eine falsche Ecke. Ja, und dann arbeitet sich Bayard an ihrem ziemlich radikalen Verständnis von Feminismus ab. Für sie sind Männer tatsächlich potenzielle Gefährder, toxische Männlichkeit allgegenwärtig und das männliche Prinzip immer das andere, der Gegner. Im Laufe des Buches mildert sie ihre feindselige Sichtweise ab, auch dank ihrer Söhne. Was ist das Fazit? Stereotype, feministische Überzeugungen und Rollenklischees bringen uns nicht weiter. Gleichberechtigung heißt, dass sich beide Geschlechter emanzipieren. Und am Ende heißt das auch, dass wir Burschen fördern müssen, etwa dort, wo Mädchen inzwischen die Überhand haben, etwa in Schulen und Universitäten. Bayard schreibt, Zitat, ich möchte meine Söhne beschützen. Und zwar unter anderem auch vor meinen eigenen Verallgemeinerungen. Davor etwa, dass ich sie so sehr als Söhne und damit als Männer wahrnehme und nicht einfach als Kinder. Oder, würde ich jetzt ergänzen, einfach als Menschen. Das würde uns in vielen Situationen weiterbringen. Ein lesenswertes Buch, nicht nur für Feministinnen.
Ja, vielen Dank für die Tipps und nun hören wir Jürgen Bauer mit einem kurzen Ausschnitt aus Styx, erschienen im Septime Verlag.
Zuerst hatte ich nur vergessen, ihr den Satz einzusagen. Ich, die Soufflöse, hatte vergessen, was zu tun war und sie hatte mich schreckensstarr angesehen. Dem Vergessen folgte dann die Entscheidung. Die bewusste Entscheidung, ich lasse dich sterben da oben. Ich sage kein Wort. Die Sängerin auf der Bühne, ihr Blick, verzweifelt zuerst, dann wütend. Ich habe sie hängen lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Und plötzlich begriff ich etwas, aber dieses Begreifen war wie ein Blitz, dem kein Donner folgt, es hinterließ keine Spuren in mir. Ich wartete. Ihr Hänger war phänomenal, komplette Stille aus ihrem Mund, als hätte man die Stimmbänder entfernt. Kein Verlust für die Musikwelt. Sie klingt selbst an guten Abenden wie ein Moskito, den man in einer heißen Nacht erschlagen will, den man aber nicht findet, sobald man das Licht anschaltet. Sie glaubt, gute Töne entstünden durch exzessive Mimik. Sekunden der Stille. Gefühlte Stunden. Ich genoss es. Ihren Blick, als müsse sie niesen und könne nicht. Noch eine Sekunde, sagte ich mir, und noch eine Sekunde und noch eine. Und immer war ich kurz davor, das rettende Wort zu sagen, öffnete sanft die Lippen, doch nein, noch eine Sekunde. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß und einfach nichts sagte, während die Sopranistin auf der Bühne stand und einfach nichts sang. Ich wollte einmal der Grund für das Entsetzen sein, wenn im gewohnten Lauf der Dinge ein Riss entsteht. Eine Generalpause konnte ich nicht erzwingen, nur diese kurze Unterbrechung. Ich wollte die Sopranistin aus ihrem Charakter reißen, aus ihrer Geschichte. Der Zuschauerraum war ja ohnehin leer, nur eine Kamera, die das Schweigen der Sopranistin in die Welt übertrug, live. Zehntausende Menschen sahen ihr Schweigen, wenn man den offiziellen Zahlen der Intendantin glaubt, was ich normalerweise nicht tue, jetzt aber schon, denn zehntausende Menschen, die mit ausdruckslosen Gesichtern auf ein ebenso ausdrucksloses Gesicht auf ihrem Bildschirm starren, das stelle ich mir witzig vor. Ich lachte, unten in meinem Souffleurkasten, doch ohne einen Laut von mir zu geben. Die Sopranistin auf der Bühne dachte sicher, ich lache sie aus. Dabei hätte sie besser mit mir lachen sollen. Sie sang für einen leeren Zuschauerraum, verschwendete ihre Kraft für ein großes Nichts. Das ist doch lachhaft und unendlich traurig. Ich wurde boshaft in meinem Kasten, formte endlich Worte mit meinem Mund, die nicht in diese Oper gehören. Knödel, Intrige, aber natürlich, das wusste sie, dass das nicht die richtigen Worte waren. Eine Freude, sie schwitzen zu sehen. War ich ein Arschloch? Und was für eins, ein ganz besonders großes. Machte es mir Freude? Und wie? Die Panik in den Rehaugen, unbezahlbar.
Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Jürgen Bauer mit seinem neuen Buch Styx, erschienen im Septime Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Die Bücher gibt's natürlich in allen Buchhandlungen. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time. Eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.